Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at. Willkommen bei den Philosophischen Brocken. Am Mikrofon ist Gerhard Unterturner. Heute steht auf dem Programm ein Vortrag von Oliver Machart mit dem Titel »Die Bresche – Protest und demokratische Ethik unter Bedingungen der Postdemokratie«, ein Vortrag, der im Rahmen der vom Institut für Wissenschaft und Kunst veranstalteten Tagung »Postdemokratie und die Verleugnung des Politischen« im November 2012 in Wien gehalten wurde. Oliver Machart ist Professor für Soziologie an der Kunstakademie Düsseldorf. Von seinen zahlreichen Veröffentlichungen seien nur ganz wenige erwähnt. Zuerst das Buch »Die politische Differenz – Zum Denken des Politischen« bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau und Agamben, erschienen bei Suhrkamp 2010. Dann der Band »Cultural Studies« bei UTB 2008. Das Buch »Neu beginnen – Hannah Arendt, die Revolution und die Globalisierung« bei Thury und Kant 2005. Von den Sammelbänden, die er herausgegeben hat, seien erwähnt »Das Undarstellbare der Politik zur Hegemonietheorie« Ernesto Laclaus, erschienen bei Thury und Kant 1998, und der Band »Laclau, A Critical Reader«, herausgegeben zusammen mit Simon Critchley bei Routledge 2004. Im Erscheinen begriffen ist übrigens ein Sammelband und eine Monographie zum Thema der Prekarisierungsgesellschaft beim Transkript Verlag und eine Monographie bei Suhrkamp mit dem Titel »Das unmögliche Objekt – Eine postfundamentalistische Theorie der Gesellschaft«. Hören Sie nun den Vortrag von Oliver Machart.
Was ich versuchen werde, ist die Frage der Postdemokratie von der anderen Seite, also von der Seite der Praktiken, die versuchen, Demokratie neu zu beleben, anzugehen. Und da im Wesentlichen werde ich mich auf Claude Lefort und Miguel Arançour beziehen. Und dann in einem dritten Teil, die versuchen, mehr oder minder ein paar Konsequenzen oder Antworten oder auch Kritikpunkte an diesen Vorschlägen zu improvisieren. Politischen Texten, die, wenn man das jetzt so etwas bellizistisch formulieren will, im Pulverdampf revolutionärer Umwälzungen verfasst werden, also in den Revolutionen selbst oder Rebellionen, was auch immer, solchen Texten spricht man gerne analytische Schärfe und politische Weitsicht ab. Man lastet ihnen gerne mangelnde Distanz zu ihrem Gegenstand an. Weil nämlich wer zu nahe steht, so ist jedenfalls der Verdacht, dem ist die Sicht verstellt. Aber hinter diesem Verdacht verbirgt sich, glaube ich, ein akademisches Vorurteil. Ein Blick auf die Textsorten, die in der Geschichte des politischen Denkens von Einfluss waren, belegt das. Das politische Denken etwa der französischen Revolutionäre oder der amerikanischen Gründerväter ist in Reden, Programmschriften, Manifesten, Zeitungsartikeln, öffentlichen und privaten Briefen und natürlich in praktischer Politik manifestiert, nicht in großen akademischen Abhandlungen. Solche Abhandlungen mögen den Ereignissen historisch vorausgegangen sein oder mögen ihnen folgen, aber zu denken, sie wären wirkmächtiger als das politische Denken in actu, wäre einfach nur Idealismus. Im Gegenteil, die großen, unter Anführungszeichen, Theoriewerke sind ihrerseits Ausfluss sozialer Kämpfe, für die sie offen oder verdeckt Partei nehmen. Und das dürfte sich inzwischen insofern herumgesprochen haben, als beispielsweise die Cambridge School der politischen Ideengeschichte ja genau versucht zu rekonstruieren, die Verbindungslinien zwischen den kanonischen Texten der Geschichte der politischen Theorie und den tatsächlichen politischen Kämpfen. Aber dass auch nicht kanonisierte politische Gebrauchstexte sozusagen, deren Zweck sich im Moment politischer Mobilisierung zu erschöpfen scheint, einen zentralen Beitrag zur politischen Theorie leisten, wird regelmäßig ausgeblendet. Es sticht schon heraus, wenn ein Sammelwerk wie die von Roberto Esposito und Carlo Gallo herausgegebene Enciclopedia del Pensiero Politico auch Politiker wie de Gaulle oder Perón gleichberechtigt unter die politischen Denker einreiht. Normalerweise würde man die nur als Vertreter politischer Ideologien studieren. Aber müsste man nicht auch weitergehen und mit gleichem Recht Thatcher und Blair, Castro und Ben-Gurion, von Bandit und was weiß ich wen in eine Enzyklopädie des politischen Denkens aufnehmen. Man könnte sich also überlegen, ob man nicht mal bei Gelegenheit, wenn man viel Zeit hat, so eine Enzyklopädie des politischen Denkens der Politiker anlegt. Natürlich ist allgemein bekannt, dass bedeutende Texte des abendländischen Kanons von oft freigestellten Politikern verfasst wurden. Von Machiavelli und Montesquieu bis zu vielen Vertretern der marxistischen Tradition. Aber wir ignorieren eben gerne die Theorieproduktion an den Graswurzeln, jene Theorieproduktion also, die das politische Alltagsgeschäft in Zeiten scheinbarer Ruhe genauso wie das politische Ausnahmegeschäft in Zeiten krisenhaften Umbruchs erfordert. Solche Theorien, auch wenn sie mit akademischen Traditionen und abstrakteren Modellen artikuliert bleiben, stehen unmittelbar im Kampfgeschehen. Sie werden, wenn man so will, vom Politischen berührt. Eine politische Theorie, die sich nie auf der einen oder anderen Seite eines Antagonismus fand und nie, wenn man so will, im Handgemenge politischer Auseinandersetzungen zum Werkzeug wurde, die damit auch nie auf ihren praktischen Nutzwert im politischen Kampf getestet werden konnte, ist eigentlich gar keine politische Theorie. Es ist eine im strengen Sinn unpolitische Theorie, auch wenn sie vorgibt, von Politik zu handeln. Das ist vielleicht eine etwas starke Behauptung, aber ich denke, man wird, wenn man jetzt eine unterschiedliche Arten politischer Theorie zu betreiben miteinander vergleicht, also beispielsweise Machiavelli, Gramsci, was weiß ich wen auf der einen Seite und sagen jemanden wie Rawls auf der anderen Seite sehen, dass ein massiver Unterschied auch in den Ergebnissen solcher Theorieproduktion besteht. Ob eine Theorieproduktion oder Theorie der Politik sozusagen in der Politik selber oder zumindest aus der Erfahrung der Politik heraus gebaut wird oder im Seminarraum gebaut wird. Innerhalb des normalwissenschaftlichen Mainstream der Politologie findet man genügend unpolitische Politiktheorien. An ihnen lernt man vieles über die hegemoniale Formation, also beispielsweise an Rational Choice Theorie lernt man vieles über die Marktgesellschaft, aber von ihnen lernt man wenig. Dass sich analytische Schärfe, theoretische Tiefe und politische Involviertheit nicht ausschließen, ja politische Theorie sich am Ereignis, also inmitten der Auseinandersetzung, beweisen kann, hat ein Sammelband dokumentiert, der nur wenige Wochen nach den Ereignissen des Pariser Mai 68 unter dem Titel La Brèche, die Bresche, erschien. Der Titel nimmt Daniel Cohn-Bendits Wendung von der Bresche auf, die mit den Protesten in die etablierte Ordnung geschlagen wurde. In dem Band lieferten Edgar Morin, Cornelius Castoriadis unter dem Pseudonym Jean-Marc Coudray und Claude Lefort eine, wie der Untertitel ankündigt, erste Reflexion der Ereignisse, noch im Juni. Diese erste Bewertung hat sich als, wie ich denke, so treffend erwiesen, dass man sie fast auch für die letztgültige halten möchte. Claude Lefort's Beitrag, Die neue Unordnung, überzeugt heute noch als das, wie ich denke, gültige Statement eines politischen Theoretikers zum Pariser Mai 68. Aber wenn es Sinn macht, heute auf Lefort's Beitrag zurückzukommen, dann nicht aus rein historiografischem Interesse. Der Text gewinnt erneut Aktualität durch die Proteste, die sich 2011 über viele westliche Demokratien wie auch über den arabischen Raum hinweg ausbreitet. Würde man Orts- und Zeitangaben bei Lefort austauschen, bekäme man fast den Eindruck, es handelt es sich bei seinem Essay um einen Kommentar zu Occupy oder den anderen Protesten, etwa der Indignados. Darüber hinaus ist der Text von Relevanz für die Debatte um die schleichende Entdemokratisierung westlicher Demokratien unter dem Titel Postdemokratie. Nicht, dass sich in den gegenwärtigen Protesten, die meines Erachtens als Demokratisierungsproteste zu verstehen sind, 68 einfach wiederholen würde oder ein neues 68 entstehen, aber wir sollten die politische Geschichte seit der Französischen Revolution, mindestens seit der Französischen Revolution, nicht so sehr als punktuiert von gelegentlichen demokratischen Rebellionen, sondern vielmehr als ein großes Konfliktkontinuum verstehen, in dem Konflikte um Demokratisierung bzw. Entdemokratisierung eine wesentliche, aber nicht die einzige Rolle spielen. Auf diese Weise betrachtet, schreiben sich die heutigen Demokratisierungsproteste in die Geschichte dieses Konfliktkontinuums im Allgemeinen und der Nachkriegsdemokratisierungswellen im Besonderen ein. Denn schon 68 war zu guten Teilen eine Demokratisierungsrebellion, die in vielen gesellschaftlichen Bereichen das starre und autoritäre Rahmenwerk der fordistischen Nachkriegsgesellschaften sprengen wollte. Tatsächlich gelang dies in den 70er Jahren in gar nicht unerheblichem Ausmaß, wie man heute sagen muss. Doch mit der zunehmenden Dominanz neoliberaler Politiken in den darauf folgenden Jahrzehnten kam es zum Rückbau jener Demokratisierungsgewinne, die nach 68 erkämpft worden waren. Und das beste Beispiel, wenn man überhaupt ein Beispiel braucht, sind die Universitäten, obwohl ich hier natürlich niemandem im Raum höchstwahrscheinlich was Neues erzählen würde, von denen auch die Proteste 68 ausgegangen waren, wo nach den Reformen der 70er Jahre, mit denen Mitbestimmungsrechte der Universitätsangehörigen implementiert wurden, die sogenannte Autonomisierung zur Entdemokratisierung der Universitäten führte und Entscheidungsbefugnisse, wie man ja weiß, in den Händen des Rektors zentriert werden, der zum CEO eines Quasi-Unternehmens aufstieg. Hier wie andernorts zeigt sich, der Neoliberalismus ist ein Neo-Autoritarismus. Das haben wir gestern eigentlich schon andiskutiert. Nicht zufällig wurde er zunächst getestet und erstmalig getestet, nicht etwa von Margaret Thatcher, sondern in der blutigen Diktatur von Pinochets Chile. Die Artikulation von Neoliberalismus und Autoritarismus ist in vielfach abgewandelter Form bis heute intakt. Muss man nur an die Niederschlagung der Proteste von Genua 2001 bis heute denken. Schon allein deshalb ist es nur folgerichtig, dass der Sozialprotest, der sich gegen die ökonomische Politik des Neoliberalismus wendet, als Demokratisierungsprotest formuliert wird. Um beim Beispiel der Universitäten zu bleiben, braucht man eigentlich nur denken an die Proteste gegen die bolognisierte Universität 2009, die in gewisser Weise ja ganz ähnliche Effekte kritisiert, institutionelle Erstarrung, rigide Studienpläne, politische Entmündigung, ökonomisch schwierige Bedingungen des Studierens und so weiter. Ähnlich verbinden sich in den breiten Sozialprotesten, insbesondere ab 2011, Forderungen nach sozialen Rechten mit solchen nach einer wirklichen Demokratie. Diese wirkliche Demokratie, und jetzt werde ich langsam theoretischer, die auf all den besetzten öffentlichen Plätzen nicht nur eingeklagt, sondern als Antwort auf die postdemokratischen Zustände des autoritären Neoliberalismus praktiziert wird, besitzt erstaunliche Ähnlichkeit mit der von Lefort in seinem Aufsatz und auch andernorts beschriebenen wilden Demokratie, sein Ausdruck Demokratie sauvage. Denn der Aufruhr, der 68 die Gesellschaft erfasste, ist Lefort zufolge eine notwendige, nur nicht hinreichende, Komponente jeder Revolution und zieht seine Spuren durch das revolutionäre England des 17., das Amerika und Frankreich des 18. und das Russland des frühen 20. Jahrhunderts. Jedes Mal gab der Aufruhr während, Zitat, einer mehr oder minder langen Zeitdauer einer wilden Demokratie Gestalt, deren Spur sich verlieren kann, sich immer verliert, aber spezifische Aspirationen der modernen Welt offenbart. Was ist unter jener wilden Demokratie zu verstehen, die Lefort beschwört? Worin unterscheidet sie sich vom symbolischen Dispositiv der instituierten Demokratie, die Lefort üblicherweise beschreibt als, also in Kurzfassung, Kombination symbolischer Vorkehrungen, die den Ort der Macht leer halten, der Trennung des Fairen der Macht, des Rechts und des Wissens, sowie der Herausbildung eines öffentlichen Raums, der sich an der Bruchstelle zwischen Staat und Zivilgesellschaft bildet. Wenn dieses symbolische Dispositiv die instituierte oder zumindest institutionalisierte Dimension der demokratischen Erfindung darstellt, dann könnte es sich bei der wilden Demokratie um eine spezifische Dimension instituierender Demokratie handeln. Folglich könnte sie es sein, die am Grunde der demokratischen Erfindung liegt, diese antreibt und in ein Kontinuum von Neuerfindungen ausfließen lässt. Wenn Lefort darauf hinaus will, dann stellt sich natürlich die Frage, was genau die Merkmale dieser wilden Demokratie sind. Und Lefort macht das folgende Muster in den revolutionären Aufruhren der Vergangenheit aus. Immer kommt es zum explosionsartigen Aufeinanderprallen heterogener Forderungen, zur Entstehung von Protesten an den Bruchstellen einer überkommenen Ordnung, die von Modernisierungszwängen überrollt wird. An diesem Punkt orientiert er sich, denke ich, nach wie vor am Marxischen Begriff des Antagonismus zwischen den dynamischen Produktivkräften und den beharrenden Produktionsverhältnissen. Immer kommt es weiter zur Befreiung des Wortes, das sich in unterschiedlichsten Formaten und Redegenres Bahn bricht. Es kommt zur Ausweitung und Vervielfachung öffentlicher Räume, in denen vormals einander Unbekannte zu diskutieren beginnen und neue Regeln erfinden, auch wenn ihnen die Kompetenz dazu abgesprochen worden war. Was Lefort hier für den Mai 68 und die Revolutionen in England, Amerika, Frankreich und Russland beschreibt, das lässt sich Punkt für Punkt an den Protesten des Jahres 2011 in Barcelona, Madrid, Athen, Tel Aviv, New York und vielen anderen Städten aufweisen. Und womöglich trifft es auch auf viele der sogenannten Arabellionen zu. Immer mischen sich heterogene Forderungen, entzünden sich aneinander. Auf den Plätzen, die von den Demonstranten besetzt wurden, entfacht sich ein Strom von Rede und Gegenrede, der einen öffentlichen Raum erzeugt, wo zuvor nur eilige Passanten aneinander vorbeiliefen oder der Straßenverkehr pulsierte. Hier finden Individuen und Gruppen zusammen, von denen kaum jemand gedacht hätte, dass sie etwas miteinander zu tun haben könnten. Studenten, Arbeiter, Arbeitslose, Akademiker, Prekarisierte, Sans-Papier, Rentner, Künstler, Obdachlose, Beamte und unter diesen Beamten sogar Polizisten. Indem sie ins Licht der Öffentlichkeit, wie das Arendt genannt hätte, treten, verlassen sie die ihnen gesellschaftlich zugewiesenen Plätze und Rollen. Das bedeutet zugleich, dass sie sich eine Sprechmacht und politische Kompetenz anmaßen, die ihnen andernorts abgesprochen würde. So entfalteten die Proteste immer auch einen Prozess des wechselseitigen Lehrens und Lernens, des Austauschs von Expertise, der Wissensproduktion und der gemeinsamen Suche nach Problemerklärungen und Problemlösungen. Sie verwandelten den Zuccotti-Park, die Plaza del Sol, den Syntagma-Platz oder den Rothschild-Boulevard im wahrsten Sinne des Wortes in freie Universitäten. Und schließlich gaben sich die Akteure eigene Regeln und erfinden eigene Prozeduren und Formate der Deliberation. Für 1968 wie für 2011-12 lässt sich deshalb mit Lefort der Schluss ziehen, ich zitiere, die Aufhebung von Verboten, der Umsturz von Konventionen, die jedem einen bestimmten Platz und eine bestimmte Rolle in der Gesellschaft zuwiesen, das Aufbrechen einer Rede, die zuvor unter Überwachung stand, die Vermehrung von individuellen und kollektiven Initiativen weisen, mehr noch als auf einen Aufstand, gemäß dem traditionellen Bild der Revolution, auf eine Art Abbau von Schranken in der Gesellschaft hin, auf die Öffnung einer Bresche, die einen neuen Verkehr der Individuen und einen neuen Austausch der Gedanken gewährleistet. An dieser Stelle erkennt man den Zusammenhang zwischen dem Konzept der wilden Demokratie und der Rede von der Bresche, die neue Zirkulationsformen ermöglicht, indem sie bestehende Hindernisse wegräumt. Der Verdacht drängt sich auf, dass die Bresche mehr sein könnte als eine bloße Metapher. Das Wort könnte auf einen wesentlichen Bestimmungsgrund wilder Demokratie hinweisen. Immer wieder greift es Lefort auf. Versuchen wir deshalb in aller Kürze, den Einsatz dieser Wendung nachzuzeichnen. Gleich zu Beginn des Essays wird darauf verwiesen, dass das Unbekannte, Überraschende der Ereignisse, die Unordnung, die sie produzieren, beziehungsweise die Bresche, die sie in die Ordnung schlagen, von der hegemonialen Formation neutralisiert werden muss. Aber statt die Bresche zu schließen, müsse man seinem Erstaunen erstmal über die hereinbrechende Unordnung freien Lauf lassen. Das ist sozusagen die philosophische, aber auch politisch-analytische Anforderung an die Situation. Man müsse noch vor allem anderen anerkennen, dass die Ereignisse völlig unerwartet waren und sich keineswegs angekündigt hatten. Das heißt nicht, dass die Gesellschaft zuvor friedlich und konfliktfrei gewesen wäre. Welche Gesellschaft ist das schon? Es heißt, dass die Proteste bereits existierende Konfliktlinien verknüpften und vielfach überhaupt erst zutage förderten. So kam es dazu, dass, Zitat, bislang unterschwellige oder von den gewerkschaftlichen Organisationen auf friedliche Weise kanalisierte Forderungen sich plötzlich wie ein Strom durch die in eine große Mauer unserer Gesellschaft eingeschlagene Bresche ergossen. Zitat Ende. Die Bresche als Öffnung in der Mauer der Gesellschaft. Diese Figur wird wenige Absätze weiter erneut durchgespielt. Die Initiative der 68er sei, Zitat, geboren aus der plötzlichen Gewissheit, dass die Zäune des Kapitalismus eine Öffnung haben, dass jenes große Gesetz wankt, welches in allen Bereichen die Aktivitäten eines jeden regiert und jedem Einzelnen seinen Status und seine Funktion zuweist, dass die Autorität derjenigen, die vor der Gemeinschaft zu Garanten der rationalen Wirksamkeit des Gesetzes ernannt haben, ein Betrug ist. Zitat Ende. Le Fort beschreibt an dieser Stelle den veritablen Legitimitätsverlust, den die herrschende Ordnung in solchen Momenten schockartig erfährt. In einem einzigen Augenblick, so Le Fort, verflüchtigt sich der alltägliche Glaube an die Unabwendbarkeit der Regeln, die die Organisation der Gesellschaft stützen, und der von diesen Regeln bestimmten Bedingungen. Innerhalb kürzester Zeit entdeckt man, dass die vorgebliche Notwendigkeit der Unterwerfung in einem Kräfteverhältnis gründet und dass dieses Verhältnis umgekehrt werden kann. An diesen Stellen wird deutlich, dass die Bresche in Le Fort's Theorie wilder Demokratie die Funktion eines Kontingenzbegriffs übernimmt. Es gibt nämlich, sagt er, keine Revolution, die nicht in der Kontingenz verankert wäre. Kontingent ist, wie man weiß, was auch nicht oder anders möglich wäre. Die herrschende Ordnung herrscht, weil und solange sie den Eindruck vermittelt, sie würde vom Gesetz der Notwendigkeit getragen. Das TINA-Prinzip Margaret Thatchers, There is no alternative, wurde so zur zentralen Trope der Notwendigkeit in der Ära des Neoliberalismus. Die Mauern der Gesellschaft und Zäune des Kapitalismus, von denen Le Fort spricht, sind gebaut aus Notwendigkeitsbehauptungen, die sich tief in den Alltagsverstand, in die alltäglichen Praktiken und in die Regeln der sozialen Institutionen eingegraben haben. Gesellschaft wird dann so vorgestellt, als wäre sie auf einem festen Fundament errichtet. Doch das Gegenteil ist der Fall. Wenn Geschichte jenes Konfliktkontinuum ist, von dem ich eingangs gesprochen habe, dann ist die Möglichkeit einer letzten Gründung des Sozialen ausgeschlossen. Jedes Fundament wird immer schon durch den endlosen Strom sozialer Konflikte unterspült. So haben auch die Ereignisse des Mai 68 nicht etwa Unordnung in eine stabile und wohlgegründete Ordnung gebracht, sondern sie haben eine, Zitat Le Fort, tiefe wie auch verdeckte Unruhe in der demokratischen Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. Eine Unruhe, die in den Widersprüchen und Konflikten, aus den Widersprüchen und Konflikten hervorgeht, von der die Gesellschaft durchzogen ist, ohne dass diese Widersprüche und Konflikte notwendigerweise als solche ans Tageslicht kämen. Wo sie typischerweise sichtbar werden, dort tun sie das in der sublimierten Form sozialpartnerschaftlichen Kompromisses und institutionalisierter Konfliktregulierung. Die wilde Demokratie zieht diese Konflikte ans Tageslicht, und sofern sie dies an den für die Konfliktregulierung vorgesehenen Institutionen vorbei tut, also ohne Rücksicht auf gewerkschaftliche, sozialpartnerschaftliche, parteipolitische oder staatliche Vermittlungsversuche, handelt es sich um wilde Demokratie, ganz so wie man von wilden Streiks spricht. Wir können also schlussfolgern: Wilde Demokratie schlägt eine Bresche in die konfliktregulierenden Institutionen. Durch diesen Spalt hindurch strömen die ansonsten peinlich sublimierten und der herrschenden Ordnung eingepassten Kämpfe als solche. Der Punkt ließe sich vielleicht auch mit der von, ich habe einen Vorbehalt, aber ließe sich auch mit der von Chantal Mouffe vorgeschlagenen Differenzierung von Agonismus und Antagonismus veranschaulichen. Das institutionelle Dispositiv der Demokratie arbeitet an der Transformation von Antagonismen in sublimierte Agonismen. Der Feind wird in einen anerkannten Gegner transformiert. Aber die Praktiken der wilden Demokratie, die Le Fort in typisch revolutionären Momenten ausmacht, scheinen mir gerade in die umgekehrte Richtung zu deuten. Nicht, dass in solchen Momenten der politische Gegner notwendigerweise als ein Feind, der vernichtet werden muss, verstanden wird. Es handelt sich ja immerhin noch um wilde Demokratie und nicht um einen Bürgerkrieg. Aber die Bresche ruft uns die Dimension des Antagonismus wieder in Erinnerung, indem sie den Konflikten, die den abwesenden Grund des Sozialen ausfüllen, als solchen, das heißt unter Missachtung institutionalisierter Sublimierungsvorbehalte, zur Anwesenheit verhelfen. Auf diese Weise kann man vom Demonstrationseffekt demokratischer Demonstrationen sprechen. Was Demonstrationen damit demonstrieren, ist, ganz abgesehen von ihren konkreten Forderungen, die Abwesenheit eines letzten Fundaments des Sozialen. Deshalb habe ich die Bresche als einen wesentlichen Kontingenzbegriff in Le Fort's Demokratietheorie bezeichnen können. Er verweist darauf, dass das Soziale nicht mit Notwendigkeitscharakter ausgestattet und auf keinem letztgültigen Fundament gebaut ist. Das bedeutet nicht, dass sich die Instituierung des Sozialen völlig arbiträr vollziehen würde, aber sie könnte sich auch immer anders vollziehen. Wilde Demokratie schlägt folglich der Kontingenz eine Bresche in die Notwendigkeit. Neben den konkreten Forderungen, für die demonstriert wird, wird mitlaufen, und zwar durch das bloße Faktum des Protests, immer auch die Kontingenz und Veränderlichkeit der Verhältnisse selbst demonstriert. Die Bresche ist nur ein anderer Name für diese ultimative Ungründbarkeit des Sozialen. Sie benennt die Abwesenheit eines letzten Grundes. Im Paradigma postfundamentalistischen politischen Denkens, dem ich auch Lefort zurechnen würde, bedeutet das, wie gesagt, nicht, dass nun jeglicher Grund des Sozialen verschwunden wäre, das wäre eine antifundamentalistische Pointe, sondern nur, dass um jeweils temporäre und partielle Grundlegungserfolge gestritten wird. Durch den Spalt, den die wilde Demokratie in die Institutionen reißt, erblicken wir, wie Heidegger gesagt hätte, den Abgrund des Sozialen. Das heißt, die Abwesenheit eines letzten Grundes, die sich jedoch nur im Streit um die Anwesenheit partieller Gründungen zu erkennen gibt. So paradox es klingen mag, dieser Streit ist, wie auch Kontingenz, seinerseits von grundlegender Natur. Es ist nämlich aus unserer heutigen Perspektive keine Gesellschaft vorstellbar, die nicht grundsätzlich von Konflikt wie Kontingenz bestimmt wäre. Alle Gesellschaften könnten auch anders geordnet sein. Und genau deshalb herrscht unabstellbarer Streit um ihre je konkrete Ordnung. Antagonismus, der Name Antagonismus, besitzt den von Kant, Hegel und Marx bis hin zu Laclau und Mouffe theoriegeschichtlich erarbeiteten Vorteil, diese fundamentale Ko-Originalität von Konflikt und Kontingenz auf einen einzigen Begriff zu bringen. Die Bresche, die von konkreten Protesten in den Institutionenbau des Sozialen geschlagen wird, gibt also für einen kurzen Moment den Blick frei auf den Antagonismus am Grunde der Gesellschaft. Man könnte auch sagen, in ihr artikuliert sich oder vielleicht demonstriert sich in Form ontischer Kämpfe die ontologische Grundbestimmung des Sozialen. Diese These scheint mir mit zentralen Theoremen Leforts konkurrent zu sein. Wenden wir sie auf seine Überlegungen zur wilden Demokratie an, wird mit einem Schlag die ontologische, oder vielleicht hat man auch besser die derridasche Schreibung mit HA im Kopf, wenn man also eine spektrale, gespenstische Ontologie, die ontologische Argumentationsweise Lefort wird mit einem Schlag ersichtlich. Die konkreten historischen Merkmale und Charakteristika der 68er-Revolte, ja des demokratischen Konfliktkontinuums, sind zwar nicht reduzierbar auf, aber doch vermittelt mit den ontologischen Grundbestimmungen des Sozialen. Der plötzliche Kollaps eingeschliffener Regeln und erstarrter Hierarchien, die Entbindung eines Flusses von Rede und Gegenrede, die Entstehung eines öffentlichen Raums, all das wäre ohne die Emergenz des Antagonismus, verstanden eben als ontologischer Institutions- und Destitutionsmoment des Sozialen, gar nicht vorstellbar. Am Ort der Bresche, der Lefort zufolge ein Nicht-Ort ist, entstehen unvorhergesehene, da nicht determinierte Formen des Redens, Denkens und Handelns. Öffentlichkeit im strengen Sinn ist daher nichts anderes als ein solcher Möglichkeitsraum, der keinen festen Ort hat, daher auch nicht mit dem Verkehrsraum eines städtischen Platzes verwechselt werden darf und den Zuschreibungen, Regeln und Positionierungen, also jenen Technologien, die Foucault und später Rancières, die der Polizei in einem weiten Verständnis definieren werden, entgeht. Und ich zitiere hier Lefort: In einer mit Diskursen und Organisationen übersättigten Gesellschaft, in der das Wort und das Handeln fest verortet werden, in der ein jeder seinen zugewiesenen Platz haben und sich ausweisen muss, um das Recht zu haben, zu handeln oder zu reden. Das ist Lefort über 68, das ist jetzt nicht Rancière, der hier spricht, sondern Lefort. Schaffen Sie, die Studenten, einen neuen Raum. Man sollte besser sagen, Sie schaffen einen Nichtort. Dort entsteht das Mögliche neu, ein nicht determiniertes Mögliches, das sich von Ereignis zu Ereignis weiterträgt und verändert, das eine immer größere Zahl von Studenten mitreißt und in seinem Lauf die Parteiaktivisten selbst überrennt. Zitat Ende.
Thank you. Thank you.
Miguel Avancour kommt das Verdienst zu, Lefort ist letztlich immer nur angedeutetes Konzept der wilden Demokratie, das oft mit Schweigen übergangen worden ist, theoretisch vertieft zu haben. Natürlich hat er das entlang seiner eigenen Position und Perspektive versucht. Diese Position, wenn man die verorten will, wird man berücksichtigen müssen, dass die Generation der Schüler Leforts sich politisch aufgespalten hat. Eine lefortianische Mitte, eine Art Zentrum, wird heute von Pierre Rosso-Vallon markiert. Und wenn man von diesem Zentrum aus gesehen Marcel Gauchet für die lefortianische Rechte eintreten sieht oder ihn als auf der lefortianischen Rechten verortet, dann steht Miguel Avancour für eine lefortianische Linke. Er ist es, der am prominentesten die linksradikalen Potenziale des Lefortschen Denkens, das übrigens selber oszilliert, nebenbei gesagt, zwischen konservativ, linksradikal und allen möglichen anderen, der also die linksradikalen Potenziale des Lefortschen Denkens mithilfe seines eigenen Konzepts einer rebellierenden Demokratie ausgelotet hat. So erhält Leforts Denken einen eigentümlichen Spin, den Avancour offeriert eine im weitesten Sinn anarchistische Relektüre Leforts. Bei der rebellierenden Demokratie handelt es sich um den Schauplatz, Zitat, einer permanenten Auflehnung gegen den Staat, gegen die einigende, integrierende, organisierende Form Staat. Avancour geht sogar noch weiter und behauptet, Demokratie sei nur auf der Grundlage der Trümmer des Staates zu denken, denn, Zitat, die Demokratie ist antistaatlich oder gar nicht. Argumentationshilfe bietet Leforts Postfundamentalismus und Avancour macht etwas, was ich vorhin irgendwie selber versucht habe, nämlich er versucht, eine ontologische Ausarbeitung der Lefortschen Theorie. Und dabei verhilft Demokratie der Auflösung jeder Grundlage von Sicherheit. Das ist noch Lefort als Ansatz zu symbolischem Ausdruck, denn dann ist, wenn das so ist, dann ist sie, so Avancours Argument, unvereinbar mit dem Staat, der für ihn zum Inbegriff des Fundamentalismus, der Sicherstellung gesellschaftlicher Ordnung wird. Ich zitiere hier mal Avancour. Wenn die wilde Demokratie, so viel Avancour über Lefort, wenn die wilde Demokratie durch die Auflösung von Sicherheit bietenden Bezugspunkten, durch die wiederholte Erprobung der Unbestimmtheit definiert ist, was einen Ausgangspunkt aus der metaphysischen Ableitung impliziert, eine Emanzipation von einem Grundprinzip, erscheint sie tatsächlich als schwer vereinbar mit einem Staat, dessen Existenz ein Fundament, Sicherheit erfordert und sich auf ein erstes Prinzip stürzt. Wie könnte sich zudem das mannigfaltige Aufbrausen der wilden Demokratie, das durch die grundlegende Unbestimmtheit des menschlichen Elements verstärkt und genährt wird, mit dem totalisierenden Prinzip des Staates abfinden? Zitat Ende. Die starke Frontstellung gegenüber dem Staat lässt es gerechtfertigt erscheinen, wie ich denke, Avancours Wendung des Lefortschen Denkens als anarchistisch zu bezeichnen. Dennoch hat Avancour nicht den Anarchismus im engen Verständnis einer politischen Ideologie im Sinn. Wenn die wilde oder rebellierende Demokratie etwas mit Unbestimmtheit hinsichtlich der Grundlagen zu tun hat, dann kann ihr anarchisches Element nicht in der politisch-ideologischen Position des Anarchismus aufgehen. Um diesem Element Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, macht Avancour den Umweg, wie er selbst sagt, über eine linksheideggerianische Interpretation und verkoppelt Leforts wilde Demokratie mit Rainer Schürmanns an Heidegger gewonnenem Prinzip der Anarchie. Schürmanns Rede von einem Prinzip der Anarchie ist natürlich absichtlich paradox und entspricht darin der charakteristischen Denkbewegung des Postfundamentalismus. Der griechische Begriff der Archä öffnet das ganze Bedeutungsfeld von Anfang, Ursprung, Fundament, Prinzip, Führung, Gebot, Gesetz und Herrschaft. Anarchisch wird Handeln, so lässt sich jetzt ein längeres Argument zusammenfassen, indem es sich nicht einfach nur gegen die Form von Archä wendet, dann verbliebe es auf der ontischen Ebene und wäre einfach nur anarchistisch, sondern indem es der eigentlichen Abwesenheit der Archä selbst den Status eines Fundaments oder Prinzips zugesteht. Wenn sich Handeln in unserem Zeitalter als, Zitat Amosur, bar einer Arche, einer Grundlage, eines Anfangs erweist, dann deshalb, weil wir uns im Zeitalter des Prinzips ohne Prinzip oder des Prinzips, das gebietet, keines zu haben, befinden. Das Argument verfährt also nicht einfach antifundamentalistisch, es verfährt postfundamentalistisch. Nicht zufällig erinnert daher Schürmanns paradoxe Rede von einem Prinzip der Anarchie an Heideggers Satz, der Grund gründet als Abgrund. Ebenfalls natürlich ein paradoxer Satz. Für Avancour wiederum erlaubt Schürmanns Prinzip der Anarchie den Einsatz, der ins Spiel der marxistischen Debatte und der Demokratietheorie geworfen wird, postfundamentalistisch zu erhöhen. Dieser Einsatz, der natürlich im Spiel empirischer Politikwissenschaften noch nicht mal entgegengenommen werden würde, dieser Einsatz entspricht letztlich einer Wette auf die Ontologie. Avancour geht so weit zu sagen, es sei sein einziges Anliegen, über den linksheideggerianischen Umweg die, Zitat, ontologische Dimension der wilden Demokratie zutage zu fördern, die man nicht schweigend übergehen kann und deren Bedeutung das Protestpotenzial, das man ihr zuschreibt, bei Weitem übersteigt. Oder vielmehr macht dieses Protestpotenzial nur dann wirklich Sinn, wenn man anerkennt, dass es in der ontologischen Dimension verankert ist. Zitat Ende. Avancour kann sich in seiner Wende zur Ontologie insofern auf Lefort selbst stützen, als der in seinem Magnum Opus zu Machiavelli Machiavelli als Entdecker einer neuen Ontologie und damit implizit der ontologischen Natur der Bresche gefeiert hat. Nach Machiavelli ist die Gesellschaft ja bekanntlich durch eine unüberwindliche Teilung, das ist gestern auch erwähnt, zwischen den beiden Umori, nämlich den Umori zu herrschen und nicht beherrscht zu werden, bestimmt. Auf Basis dieser Teilung, man könnte auch sagen aufgrund eines fundamentalen Antagonismus, erweist sich Gesellschaft als grundlegend offen für das Ereignis, also für das Unkalkulierbare. Das Neue an dieser Ontologie besteht darin, dass sie die vormaligen ontologischen Sicherheiten gerade untergräbt. Derrida würde deshalb von einer Ontologie mit HA sprechen. Nur dass hier die spektrale, gespenstische Natur sozialen Seins nicht so sehr auf den unabstellbaren Aufschub der Differenz, wie bei Derrida oder Dekonstruktion, sondern vielleicht elementarer so noch, auf eine grundsätzliche Blockade oder eben Bresche verweist. Zitat Avancour: In Zusammenhang mit dieser ebenso unausweichlichen wie irreparablen Bresche löst sich die Vorstellung vom Sein als einem konstanten und stabilen Dasein auf. Die Idee des Verfalls verflüchtigt sich und eine neue Art des Seins zu denken keimt auf, bei der die Probe auf das gemacht wird, was noch nicht ist. Diese neue Ontologie der Teilung, die nichts anderes ist als eine politische Ontologie und zugleich eine Ontologie des Politischen, hat Auswirkungen nicht zuletzt auf unser Verständnis wilder oder rebellierender Demokratie. Das Politische wird zum Ort oder Nicht-Ort, an dem sich, so Avancour, der Riss im Gesellschaftlichen, die ursprüngliche Teilung jeder menschlichen Gesellschaft herausbildet und Gestalt annimmt. In den permanenten Protesten werde das Sein als Ereignis erprobt. Protest sei damit, Zitat, kein empirisches Merkmal der demokratischen Staatsform, sondern die intermittierende Enthüllung dieser Erprobung des Seins in der Zeit. In dieser Hinsicht nistet sich die wilde Demokratie in der Zeit ein, nimmt das Ereignis auf, ohne sich auf die Tradition zu stützen und weckt, insofern sie für den Kampf der Menschen offen ist, die instituierende Kraft, die immer über die instituierten Formen hinausgeht und so bereit ist, das in Frage zu stellen, was sich als bestehende Ordnung präsentiert. Zitat Ende. Jetzt die Kritik. Ist doch Zeit für die Kritik. Ja. Sonst bleibe ich bei der Affirmation. Folgen wir Avancour, dann geht es also bei der von Lefort beschriebenen wilden Demokratie darum, auf eine, so Avancour, äußert fruchtbare Weise eine Bresche zu schlagen, die eine unablässige Neuerfindung der Politik erlaubt, jenseits des Staates, ja gegen ihn. Etwas an dieser Interpretation bleibt unbefriedigend. Auch wenn wilde Demokratie auf eine Ontologie der Anarchie rückbezogen wird, scheint es bei Avancour trotz aller Dementis einen Überhang der politischen, das heißt ontischen Ideologie des Anarchismus zu geben. Diese Ideologie, die den anarchischen Moment wilder Demokratie überformt, kommt allein schon durch die Feindbestimmung Staat ins Spiel. Wenn es ein charakteristisches Merkmal des Anarchismus als einer politischen Ideologie gibt, dann dass der Anarchismus das phantasmatische Bild vom Staat als einer homogenen, in sich geschlossenen, oppressiven Instanz entwirft, die zu bekämpfen ist. Der Staat ist der Moloch, der im Namen individueller Freiheit vernichtet werden muss. Auch wenn Avancour sich dieser Ebene politischer Ideologie entziehen möchte, wird ihn sein Feindbegriff Staat doch immer ein Stück weit in diese Ideologie hineinziehen. Das trennt ihn von Lefort. Zwar ist das demokratische Dispositiv auch für Lefort unter anderem dadurch bestimmt, dass sich eine Zivilgesellschaft vom Staat ablöst, aber das ist keineswegs so zu interpretieren, dass die beiden Instanzen Staat und Zivilgesellschaft nun in einer binären Opposition einander gegenüberstehen. Auch in seinen Überlegungen zum Mai 68 ist die Ordnung, die von wilder Demokratie untergraben wird, nicht mit dem Staat gleichzusetzen. Natürlich kann man sagen, der Begriff Staat müsse bei Avancour in einem weitestmöglichen Sinn verstanden werden, ähnlich wie der Begriff der Polizei bei Rancière. Aber selbst dann wird man zweifeln können, ob es sich aufgrund der ideologischen Last, die Staat als Feindbegriff trägt, um eine glückliche Begriffswahl handelt. Und zwar aus zumindest zwei Gründen. Zum ersten wiederholt die Begriffswahl die substanzialisierende Geste des Anarchismus, die aus Perspektive der jüngeren marxistischen und postmarxistischen Staatstheorie keinerlei Deckung findet. Von Gramsci über Poulantzas bis Jessop wurde ja gerade an der Dekonstruktion einer solch metaphysischen Staatsvorstellung gearbeitet. Wenn wir es, wie bei Gramsci, mit einem integralen Staat zu tun haben, der weit in die Zivilgesellschaft hineinreicht, oder Staat als, wie Poulantzas, Verdichtung von Kräfteverhältnissen verstehen, dann macht die Idee eines manichäischen Kampfes zwischen rebellierender Demokratie und Staat keinerlei Sinn. Vielmehr sind jene Verhältnisse, die wir Staat nennen, immer schon von Kämpfen durchzogen und durch Kämpfe geformt, von Kämpfen, die im Übrigen demokratisch sein mögen oder auch nicht. Zum Zweiten erscheint die Feindbestimmung Staat unter Bedingungen der Postdemokratie als politisch unbefriedigend. Mit der Behauptung, der Feind wäre der Staat, würde man bei den radikalsten Marktliberalen, man könnte es vielleicht die Capitalo-Anarchisten nennen, ja ohnehin nur offene Türen einrennen. Auch für sie ist individuelle Freiheit nur über ein Absterben des Staates, insbesondere natürlich des Sozialstaates, erreichbar. Man wird sich also überlegen müssen, welchen Kämpfen um die jeweilige Form hegemonialer Staatlichkeit man sich freiwillige, welchen Allianzen man hier freiwillig oder unfreiwillig eingeht und welchen Allianzen man sich anschließt. Nur als Fußnote, die positive Aufnahme des Manifests Der kommende Aufstand durch die US-amerikanische Rechte sollte eine Warnung sein, wobei ich der Meinung bin, dass schon dieses Manifest rechts ist, aber das ist eine andere. An dieser Stelle bricht das Manuskript ab, weil der Autor keine Zeit mehr gehabt hat, es weiter zu verschriftlichen. Also der Autor bin ich, nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Man muss sich ja, das wird ja mit Plagiarismus oder Ghostwriter oder was unterstellen. Also darum möchte ich vielleicht jetzt noch abschließend kurz vier kurze Schlussfolgerungen oder auch Kritikpunkte nochmal mündlich nachschieben, mehr oder minder improvisiert. Was wären die Schlussfolgerungen in aller Kürze, die man angesichts dieser ganzen Probleme, die diese postfundamentalistischen Demokratietheorien mit sich bringen, ziehen müsste? Und da scheint mir, dass zunächst mal keine dieser Ansätze oder Theorien für sich genommen befriedigend ist. Dass man also eine zumindest Kombination der unterschiedlichsten Ansätze radikaler, wilder oder sonstiger Demokratie versuchen muss, um damit auch die Anzahl der Variablen, die es erlauben, demokratische Proteste theoretisch zu fassen und zu verstehen und damit eben auch die Antwort auf die Postdemokratie zu verstehen, die Anzahl der Variablen zu erhöhen, um nicht eben in einem Modell zu landen, das eben auch Gerhard heute schon kritisiert hat, als ein Modell, das ausschließlich besteht zwischen den zwei Variablen Ordnung und Störung. Also man müsste die Anzahl der Variablen erhöhen, um zu einem gehaltvolleren Begriff, sowohl rebellierend oder was auch immer, Demokratie zu kommen und Postdemokratie. Und da wäre das Erste, was man vielleicht anmerken müsste, ich habe es am Anfang schon gesagt, dass es durchaus Sinn macht, Kämpfe, demokratische Kämpfe, eben nicht als voneinander getrennte Episoden zu verstehen, die alle paar Jahre oder Jahrzehnte aufbrechen und dann wieder verschwinden, sondern als ein Kontinuum zu verstehen von Kämpfen, die sich durchziehen und zwischen Phasen ihrer manifesten öffentlichen ihres manifesten Erscheinens und solchen Phasen der Latenz pendeln. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese Proteste niemals nur auf der großen Bühne der Weltpolitik stattfinden, sondern immer auch jetzt, hier und in so bescheidenen Formen, wie man sie sich nur vorstellen kann. Ich habe das mal minimale Politik genannt, ohne überhaupt schon zur Frage der Mikropolitik zu kommen, was nochmal eine andere Frage wäre. Gerade jetzt, wo wir hier sitzen, ist mir vorhin gesagt worden von dem Kollegen, findet zum Beispiel der Protest der Asylbewerber aus Dreiskirchen statt, die einen Marsch hierher nach Wien gemacht haben. Und während ich spreche, wenn sie nicht von der Polizei aufgehalten wurden, sind sie bereits hier und protestieren im Sigmund Freud Park. Das heißt, diese Proteste finden dauernd statt. Sie finden immer und überall statt. Und ich glaube, es ist eine perspektivische Verzerrung zu glauben, dass sowas wie 68 oder ähnliche Großspektakel tatsächlich die entstehen und vergehen, deswegen auch nicht einfach nur umsonst waren, sondern es gibt eine Kontinuität und eine Allumfassendheit, wenn man so will, der Kämpfe. Das ist der erste Punkt, das Kontinuum. Der zweite Punkt ist, dass sich die Wille Demokratie oder was auch immer wir unter diesen offenen Protesten verstehen, wenn sie demokratisch sein sollen, natürlich rückbezogen werden müssen auf das, was Lefort selbst das symbolische Dispositiv der Demokratie genannt hat. Also auf das Regime, Lefort spricht von Regime in einem weiten Sinn, der sowohl die Institutionen der liberalen Demokratie, wie wir sie kennen, einschließt, aber eben auch einen ganzen Way of Life, wenn man so will. Und Lefort sagt, er möchte den Begriff Regime so verstanden wissen wie im Ausdruck Ancien Regime. Eine ganze Lebensart, die natürlich auch mit Institutionen verbunden wurde. Das ist das symbolische Dispositiv einer Gesellschaft. Und in einer Rückschau auf seinen Text, Die neue Unordnung, 20 Jahre später, gestand Lefort selbstkritisch ein, die wilde Demokratie der 68er nicht ausreichend in den symbolischen Kontext des demokratischen Dispositivs eingebettet zu haben. Wenn 68 keine Revolution ausgelöst habe, dann habe das daran gelegen, Zitat, dass die Demokratie das Regime ist, in dem der Konflikt, so intensiv er auch ist, auf normale Weise seinen Platz findet. Das Regime, das es gestattet, erschüttert zu werden und die Hoffnung auf Wandel nicht entmutigt. Das Regime, dass es sei denn, es wird nicht von einer Revolution, sondern von einer totalitären Bewegung zerstört, nicht mit dem kapitalistischen System, nicht mit der Herrschaft der Bürokratie, nicht mit der Macht der Technik verwechselt werden sollte, obwohl es unauflöslich mit ihnen verbunden ist. Also was er hier sagt, ist letztlich, dass diese Proteste innerhalb des symbolischen Dispositivs der Demokratie verortet werden müssen und sie selber letztlich nur insofern als demokratisch definiert werden können, sofern sie tatsächlich die Ausweitung des demokratischen Horizonts, die Reklamation des Rechts auf Rechte und so weiter vorantreiben. Nur in dieser Hinsicht sind sie demokratisch. Das heißt, sie sind eng vermittelt mit dem symbolischen Dispositiv. Drittens, und die dritte, und deswegen habe ich davon gesprochen, dass man nur durch eine Kombination von radikal und plural und sonstigen demokratischen Ansätzen überhaupt weiterkommt. Drittens, kommt dieses symbolische Dispositiv natürlich nicht von allein irgendwo her, und da sind wir auch bei der Postdemokratie, und es ist auch nicht ewig, sondern es ist das Ergebnis hegemonialer Kämpfe, es ist eine hegemoniale Formation, mit Gramsci gedacht, und wenn wir uns in
der Phase des Postmodernismus, des Neoliberalismus und der Postdemokratie befinden, dann erfordert die demokratische Antwort oder radikaldemokratische Antwort auf diese Situation den Aufbau einer Gegenhegemonie. Das ist sozusagen der hegemonietheoretische Aspekt der Demokratietheorie, also auch die radikale Demokratie. Wenn der Staat eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen ist, dann, und wir bleiben bei diesem Begriff der Verdichtung, dann heißt der Aufbau einer Gegenhegemonie eben nicht den Einbruch eines neuen Reichs oder einer Welt ohne Staat, sondern es heißt eine gegenhegemoniale Verschiebung anstelle dieser Verdichtung, eine gegenhegemoniale Verschiebung von Kräfteverhältnissen. Und das geht eben nur über den Aufbau eines gegenhegemonialen Projekts. Insofern ist die Theorie radikaler Demokratie von Lacan und Mouffe einschlägig an diesem Punkt. Aber auch hier wiederum, was fehlt ist, neben meinem Kritikpunkt von vorhin, sie enthält kein Konzept wilder Demokratie. Also was hier fehlt, ist das, was Lefort beschreibt. Also diesen Moment der Wildheit, des Aufbrechens der Regulationsmechanismen des demokratischen Dispositivs selber. Was bei Mouffe fehlt, ist ein Konzept wilder Demokratie. Und viertens, was auch fehlt, ist ein Konzept letztlich einer demokratischen Ethik. Und ich glaube, ich habe keine Zeit mehr, das jetzt auszuführen, aber was man braucht, ist sozusagen auch ein Versuch, mit dem Paradox zu Rande zu kommen, das darin besteht, dass die Offenheit, das demokratische Dispositiv einfordert, dass diese Offenheit natürlich gleichzeitig auch eine Schwäche des demokratischen Regimes bedeutet. Dass also nicht demokratische Projekte der Schließung theoretisch einen oder auch praktisch einen politischen Vorteil besitzen. Und die Frage ist, wie sehr man sich selbst eben auch entwaffnet, indem man die Offenheit, Befragbarkeit, Infragestellbarkeit, wenn man so will, der eigenen Institutionen in diese Institutionen einbaut. Also wie sehr das auch eine Selbstentwaffnung ist. Mit Sicherheit würde ich sagen, es ist kein politisches Moment der Demokratie und des demokratischen Dispositivs oder auch der Praktiken der wilden Demokratie. Es ist kein politisches Moment, es ist eigentlich etwas dem Politischen und der Politik Heterogenes, weil Politik auf die Durchsetzung von Ansprüchen und nicht auf die Selbstinfragestellung aus ist. Und deswegen würde ich vorschlagen, es einfach als ethisches Moment zu bezeichnen, dass das demokratische Dispositiv, aber auch, wenn man sich die Praktiken auf den Plätzen 2011, auf den besetzten Plätzen ansieht, auch die Praktiken der wilden Demokratie auszeichnet. Wenn man also daran denkt, dass dort immer auch die Selbstinfragestellung mitlaufend verhandelt wurde, insofern als Fragen des Ein- und des Ausschlusses, Fragen der Sprechmacht, immer auch im politischen Prozess mitverhandelt worden ist. Insofern sind diese Proteste tatsächlich als demokratisch zu bezeichnen.
Das waren die philosophischen Brocken. Am Programm stand ein Vortrag von Oliver Machart mit dem Titel »Die Bresche, Protest und demokratische Ethik unter Bedingungen der Postdemokratie«, ein Vortrag, der im November 2012 in Wien bei der Tagung »Postdemokratie und die Verleugnung des Politischen« gehalten wurde. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.